Erstes Buch Mose, Kapitel 39. Die Geschichte von Juda und seiner Schwiegertochter Tamar war ja irgendwie mitten hier eingesprengselt in die Josefs Geschichte. Wenn wir jetzt weiterlesen, werden wir merken, dass so ganz ohne Zusammenhang das Kapitel da eigentlich auch nicht steht. Wir sehen Juda, der als Witwer keine Scheu hat, zu einer Hure zu gehen und noch viel brutaler die eigene Schwiegertochter der Hurerei anzuklagen, wo er selber doch der Schuldige ist. Wir werden jetzt Josef sehen, wie er mit dem ganzen Thema Verführung umgeht, wie er mit dem ganzen Thema Unzucht umgeht. Und wir sehen, dass er gerechter ist als seine Brüder. Am Anfang der Geschichte sehen wir Josef als den geliebten Sohn seines Vaters. Und dass seine Brüder ihn dann irgendwie sauer auf ihn werden, dass sie ihn hassen, dass sie ihn dann am Ende sich schnappen, ihn eigentlich umbringen wollen, ihn dann aber verkaufen. Ja, der Junge ist doch selber schuld, der ist so zu dusselig, ne? Irgendwie, warum prahlt er mit seinen Träumen? Na, warum tratscht er über seine Träume, die so scheinbar so selbstfixiert sind, so selbstzentriert sind? Warum wehrt er sich nicht dagegen, dass er der Papas Liebling ist? So oft passiert es, dass Menschen, die eigentlich Opfer sind, zu Tätern gemacht werden. Und die Täter sind, sind dann eigentlich die wahren Opfer. Wir sehen in der Josefsgeschichte, dass Josef nicht der Täter ist. Er ist Opfer. Er ist das Opfer. Er ist der geliebte Sohn seines Vaters, ja, aber das ist noch lange kein Grund dafür, dass seine Brüder so mit ihm umgehen, ihn verraten, ihn verkaufen. Und dass sein Charakter integer ist, dass er ein gottwohlgefälliger Mensch ist. Ja, so viel, wir haben so viele Abgründe gesehen in der Geschichte von Abraham, Isaac und Jakob, oder? So viel Fleisch oft, so viel Schwachheit, so viel Versagen, so viel Sünde auch. Aber Josef ist ein junger Mann, der es wirklich ernst meint mit seiner Nachfolge. Und das, obwohl ihm so übel mitgespielt wird. Und wir steigen jetzt ein, 1. Mose 39. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Diese Bezeichnung, sein Herr, das zieht sich durch das ganze Kapitel, es wird immer wieder betont, dass Potiphar Josefs Herr ist. Er ist Sklave. Das bleibt das ganze Kapitel über. Bei allem, wo Josef eine hohe Stellung dann innehatte, bleibt er doch immer Diener, Knecht seines Herrn. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Eigentum ist eines anderen. Die Leibeigenschaft ist schon lange abgeschafft, aber sie hat lange auch Bestand gehabt. Dass man Eigentum seines Herrn ist, ist über viele Jahrhunderte nichts Fremdes gewesen für Menschen. Für uns heute ist das ein völlig fremder Gedanke. Josef ist also ein Sklave. Einer, der sich nicht selbst gehört, der dienen muss, der seinem Herrn untertan ist. Solch ein Sklave ist nicht von Gott verlassen. Im Gegenteil, Gott ist mit ihm. Gott mit uns, das ist der Name, der uns in Jesaja gesagt wird über den kommenden König, Immanuel, Gott mit uns. Und wie wir in der Weihnachtsgeschichte sehen, ist er eben nicht mit dem Herrscherhaus Herodes, mit den Mächtigen, mit den Reichen, sondern er ist mit denen, die am Rande stehen, die unten sind. Gott war mit Josef. Und man könnte sich überlegen, naja, er war ja eigentlich ein privilegierter Sohn eines reichen Vaters. Er ist ja nur sozusagen zum Sklaven geworden. Vorher lesen wir das nicht so ausdrücklich. Aber in dem Moment, wo er zum Sklaven wurde, steht hier ausdrücklich, Gott war mit ihm. In dieser Erniedrigung, herabgestiegen vom reichen vielleicht auch ein bisschen verwöhnten Sohn seines reichen Vaters, ist er jetzt der Sklave, der verkauft wird. Aber der Herr war mit ihm. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Also, die ganze Geschichte kriegt eine gewisse Dynamik dadurch, dass Gott mit Josef war. Der Herr, Jahwe, war mit Josef. Und das hatte eine Auswirkung auf sein Leben. Ihm gelang alles. Ihm misslangen die Dinge nicht, sondern ihm gelangen die Dinge. Alles, was er anpackte, hatte Hand und Fuß. Lass uns mal ein bisschen ein paar Stellen lesen dazu. Und zwar schlagen wir mal auf Psalm 1, Vers 3. Da steht es nämlich auch. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Ein Mann, der dran ist an Gott. Ein Mann, der an Wasserbächen gepflanzt ist. der seine Kraft zieht durch die Wurzeln von diesem Wasser, was da beständig fließt. Ein Mann, der eben nicht den Rat von Gottlosen folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern dem es wichtig ist, was sagt Gott eigentlich dazu? Das passt sehr gut zu dem, was wir auch in den Sprüchen lesen. Der die Unterweisung seines Gottes wichtig nimmt, ernst nimmt. Der sie sozusagen mit hineinnimmt in sein alltägliches Leben, Tag und Nacht. Gott war mit Josef. Warum war Gott mit Josef? Weil Josef mit Gott war. Sie gingen miteinander. Das ist eigentlich das, worum es eigentlich geht. Sie gingen beide miteinander. Gott ging mit Adam im Garten. Gott wandelte mit Noah, mit Henoch. Henoch wandelte mit Gott. Gott wandelte mit Henoch. Abraham und Gott gingen miteinander spazieren und waren im Gespräch miteinander. Und Gott offenbarte Abraham sein Herz. Gott will mit uns gehen. Und er möchte, dass wir mit ihm gehen. Und dann gelingt es, was wir tun. Dann bringen wir unsere Frucht. Aus dieser ganz natürlichen Liebesbeziehung zu Gott entsteht ganz natürlich gute Frucht. So sagt es Jesus auch. Bleibt in mir und ich in euch. Dann werdet ihr viel Frucht bringen. Einfach dieses Miteinander gehen, miteinander sein. Gott ist mit mir. Ich bin mit Gott. Und daraus entsteht gute Frucht. Wisst ihr, Gott hat uns doch, er hat uns geschaffen, er hat uns gemacht. Und wir wissen alle, durch die Sünde ist unsere Beziehung zu Gott zerstört und unsere, die wunderbare, gute Schöpfung Gottes ist gefallen. Wir sind nicht mehr das, was Adam am Anfang gewesen ist. In allen Bereichen, Körper, Seele, Geist. Aber durch Jesus, durch ein neues Leben, wenn wir ein neues Leben haben in Jesus, wenn wir mit Gott wandeln, wenn unser Geist lebendig gemacht ist, wenn unsere Seele erfüllt wird von der Liebe Gottes, wenn sogar unser Körper Heilung erfährt von Gott, dann ist unser Menschsein, dann bin ich tatsächlich ein wunderbares Werk Gottes, so sagt David das. Wunderbar hast du mich gemacht. Und dann habe ich ganz viele tolle Fähigkeiten. Dann kann ich sogar so einen Strumpf stricken, während ich so eine Predigt anhöre. Ne? Und der gelingt auch am Ende noch. Ne? Das wäre ja das Beste. Ne? Was wir alles können, was wir alles für Fähigkeiten haben als Menschen. Ne? Das ist doch krass. Ich meine, jeder von euch hier hat hier andere Fähigkeiten und Begabungen, was er alles so kann. Mit seinen Händen oder mit seinem Hirn oder mit seinem, was weiß ich, was Gott ihm alles gegeben hat zum Gutes tun. Und Gott schenkt Gelingen. Wenn wir mit ihm gehen, dann schenkt er uns Gelingen. Obwohl wir uns selber vielleicht schwach fühlen und unvollkommen, schenkt er doch das Gelingen. Und deswegen ist es so gut und so wichtig, einfach mit Gott auch so in dem Alltag zu gehen, in dem, was du tust, in deiner Arbeit, in deiner alltäglichen Arbeit. Nimm Gott mit hinein. Geh mit Gott in deine Arbeit hinein. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass Gott es dir gelingen lässt. Deine ganz normale alltägliche, weltliche Arbeit. Du kannst Gott damit hineinnehmen und er lässt es dir gelingen. Du achtest auf seine Unterweisung, du lässt dich leiten von seinem Wort in dem, was du tust, auch in deinem Alltag, in deinen Alltagsgeschäften. Du klammerst das nicht aus, du bist nicht einfach nur ein Sonntagschrist oder nur ein Freizeitchrist oder so, sondern du bist ein Fulltime-Christ. Du gehst mit Gott auch durch deine Arbeit und dann stellst du fest, Gott lässt es dir gelingen. So ist es Josef ergangen. Ihm gelang es. Er war ein Mann, dem alles gelang. Was für eine krasse Aussage. Wünschst du dir das auch? Irgendwie wünschen wir uns das doch, ne? Der Schlüssel liegt aber darin, dass Gott mit ihm war. Und dass er mit Gott war. Dass er auf die Unterweisung Gottes, wie er es gelernt hatte von seinem Vater, von seinem Großvater, von seinem Urgroßvater, dass er das in sein Leben aufgenommen hat. Die Unterweisung, die guten Unterweisung. Er hat sich nicht ein Beispiel genommen an dem Schlechten, sondern an den guten Dingen. Prüft alles, das Gute behaltet. Wir lesen einfach mal weiter jetzt hier. Also, als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Er vertraute Josef. Ist es so, dass du auf deiner Arbeit jemand bist, wo dein Chef dir vertraut, weil du etwas hast, was andere nicht haben? Weil du eine Treue an den Tag legst, auch eine Befähigung, wie gesagt, die vom Herrn stammt, die andere nicht haben. Wo jemand weiß, wenn ich das dem übertrage, dann ist es in guten Händen. Dann wird da am Ende nichts, irgendwie wird das nicht in Dutt gehen. Nach solchen Leuten suchen die Chefs dieser Welt. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld. Jetzt wird's noch krasser. Dieser Ägypter wird nochmal fett gesegnet von Gott, obwohl er ihn selber nicht kennt und ihm nicht folgt. Der betet fremde Götter an, andere Götter. Die Götter der Ägypter betet der, dieser Potiphar an. Das ist ein Gottloser, ein Heide. Und trotzdem wird er mitgesegnet durch den Josef. Na, und darauf sind wir auch schon eingegangen in Bezug auf Jakob. Laban wurde gesegnet wegen seinem Schwiegersohn Jakob. Na, und Laban war begeistert davon. Wir können ein Segen für unsere Nachbarschaft sein, für unsere Arbeitsstelle, für die Menschen um uns herum. Einfach nur dadurch, dass Gott uns sieht und uns segnet, uns Gelingen schenkt. Das macht so einen Unterschied aus. Ich bin davon fest überzeugt. Wir werden das sehen, Geschwister, wir werden das sehen. Was für einen Unterschied das gemacht hat, dass wir in unserer Nachbarschaft zum Beispiel gelebt haben. Ich habe das letztens gehabt, dass die eine Nachbarin gekommen ist und das war so eine ganz verrückte Geschichte. Die hatte irgendwelche Träume und da kam irgendwie die Kirche und die Bibel vor und dann die Zahl 856. Und dann kam sie zu mir, klingelte bei mir und fragte, sag mal, kannst du mir das irgendwie sagen, die Bibel, die Zahl 856, was hat denn das zu bedeuten? Ich hatte keine Ahnung. Aber sie kam zu mir, sie kam zu uns, ne? Weil sie wusste, dass wir eine Antwort geben können. Und dann habe ich einfach meine Bibel aufgeschlagen. Innerlich habe ich gebetet, Herr, bitte lass es nicht irgendwie sowas ganz Komisches sein. Und da habe die Bibel auf der Seite 800, sie meinte, erst war es 854 und dann veränderte sich das so komisch, dann war das 856. Dann habe ich erst mal 854 aufgeschlagen und ich war so begeistert. Jesaja 53, das kann ja nicht wahr sein. Dann habe ich ihr Jesaja 53 vorgelesen, wo Jesaja prophezeit über Jesus Leiden um unserer Sünde willen. Und dann habe ich dann auf 856 umgeschlagen, wo dann diese wunderbaren Verse unter anderem stehen, auf ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und dann weiter und weiter und dann steht weiter unten dann, sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nah ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr und so weiter und so weiter. Habt ihr das ganze Kapitel 55 vorgelesen? Und ja, es hat sie voll angesprochen, voll bewegt und sie meinte so, ja, das ist nicht umsonst, dass ihr hier hergezogen oder dass ihr hier wohnt so. Ne? Und das war einfach mal so eine Rückmeldung in Anführungsstrichen. Ich erzähle das jetzt hier einfach so, um euch deutlich zu machen, es ist nicht umsonst, dass wir an dem Ort sind, wo wir sind. Ich habe es auch in meiner Schule erlebt, als ich verabschiedet wurde. Ne? Mein Musikkollege, nicht gläubig, aber wir haben viele Gespräche über den Glauben auch gehabt, so in der ganzen Zeit. Und der sagte dann sozusagen als Abschlussrede, so als Musikfachleiter da, meinte er so, ja, du hast ja mal die Abi-Rede gehalten für die Lehrer vor einer kurzen Zeit und das ist irgendwie nur so im Gedächtnis geblieben. Und dann sagt er, ja, du hast über Glaube, Liebe, Hoffnung gesprochen und das hast du hier reingebracht sozusagen. Und das war einfach auch so eine Aussage, die einfach nur mal so ein Spiegel kurz oder so klein bisschen öffnet von dem, wie wichtig das ist, dass wir, wo wir sind, Salz und Licht sind. Und die Leute, die merken das, die sehen das. Es hat einen Einfluss auf sie. Sie schätzen es, auch wenn sie das nicht immer sagen, auch wenn du das nicht immer weißt oder nicht immer merkst. Aber es ist wichtig, dass du da, wo du bist, ein Segen bist, dass du mit Gott unterwegs bist, auf deiner Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, in der Familie. Du machst einen Unterschied. Und die Leute merken das. Da ist ein Einfluss des Segens in das Leben der Menschen um dich herum. Das meint Jesus, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es, weil Gott mit euch ist. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. So ein hübscher junger Mann war er auch noch. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus. Und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Die Verführung ist eindeutig und sehr heftig. Die Frau hat hier überhaupt keine Hemmungen, Josef aufs Heftigste anzubaggern. Aber Josef ist super klar in der Art und Weise, wie er dieser Anfechtung, wie er dieser Versuchung begegnet. Er aber weigerte sich. Widerstandskämpfer. Er war ein Widerstandskämpfer. Er war kein Ja-Sager. Er hatte tief in sich drin eine Haltung, wo er gesagt hat, da wird es, diese Frau, ich werde nicht eine solche Sünde begehen gegen Gott. Er weigerte sich und sagte der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts. Er betont nochmal, mein Herr, er spricht von seinem Herrn und er achtet und respektiert ihn. Er betont, dass sein Herr ihm so sehr vertraut in allen Dingen. Aber er macht auch deutlich, du bist seine Frau und da habe ich überhaupt nichts zu melden. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun? Es ist Unrecht, großes Unrecht. Ehebruch ist großes Unrecht. In unserer Gesellschaft ist das nicht so. In unserer Gesellschaft wirst du nicht für Ehebruch bestraft. Ehebruch ist deine private Geschichte. Na, ob du jetzt heiratest oder die Ehe brichst, das ist dein Privatvergnügen. Aber Josef hat tief in sich das aufgenommen. In Gottes Augen ist es aber Unrecht und dann ist es Unrecht. Wir fragen nicht immer erst nur danach, ja, was ist legal? Was ist nach dem Gesetz erlaubt in Deutschland? Ja, und wenn es legal ist, wenn es erlaubt ist nach dem Gesetz, ja, dann kann ich es ja auch machen. Aber Gott sagt nein. Das mag sein, dass es in Deutschland legal ist, aber es ist nicht in meinen Augen legal. Es entspricht nicht meinem Gesetz. Und Josef hat das in sich aufgesogen, aufgenommen. Das ist großes Unrecht. Ich werde nicht gegen Gott sündigen. Und diese Haltung, Geschwister, das ist was Großartiges, was wir hier in Josef sehen. Sein Widerstand gegen die Welt, gegen alle Verführungen und Versuchungen und sein tiefer Wunsch, nicht sich trennen zu lassen von Gott. Er ging mit Gott und er wollte sich nicht von Gott trennen lassen. Dieses Gebet, was David hatte, als er gesündigt hatte und merkte, boah, jetzt geht's um alles, denn was passiert, was kann passieren? Gott nimmt seinen Heiligen Geist von mir. Und er schreit und bettelt und bittet, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und Josef wollte es gar nicht erst so weit kommen lassen. Ich will es gar nicht so weit kommen lassen, dass Gott mich verlässt. Sondern ich will bleiben an meinem Gott. Ich will bleiben in meinem Gott. Ich will bleiben mit meinem Gott. Ich will ihn nicht verlieren. Der ist mir wichtiger als alles andere. Als alle Vergnügen, die diese Welt zu bieten hat. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Geschwister, das ist ein Vers, den du auswendig lernen kannst und den du dem Teufel ins Gesicht sagen kannst, wenn er dich mal wieder verführt in irgendeiner Sache. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Genauso hat Jesus geantwortet, als der Teufel ihn versucht hat. Auch Jesus hat das Wort Gottes genommen und einfach wie ein Schwert gegen den Satan verwendet. Das alles kannst du haben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Jesus war es genauso. In dieser Versuchungsgeschichte geht es genauso darum, dass Jesus sich nicht trennen lässt von seinem Vater. Ständig versucht der Teufel, ihn aus der Gemeinschaft mit dem Vater rauszuziehen. Ihm weiszumachen, ja, beweis doch mal, dass du der Sohn Gottes bist. Zeig das mir. Unterwerf dich meiner Agenda. Nein, Jesus sagt, ich lass mich nicht von meinem Vater trennen. Ich lass mich nicht verführen durch alle Schätze dieser Welt. Wir sollen Widerstandskämpfer sein. Lass uns mal gucken in Epheser 6, Vers 13. Lass uns mal dahin springen. Epheser 6, Vers 13. Da steht, dass wir Widerstandskämpfer sein sollen. Wir lesen ab Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. In dir selbst hast du diese Stärke vielleicht nicht, diese Widerstandskraft, aber der Herr hat sie, Jesus hat sie bewiesen. Jesus hat diese Widerstandskraft bewiesen in der Einöde, dem Teufel gegenüber, mit seinen drei Versuchungen. Er hat sie bewiesen am Kreuz von Golgatha, als ihm der Teufel durch die hohen Priester zugerufen hat, wenn du der Christus bist, so steige doch herab vom Kreuz, dann wollen wir an dich glauben. Aber er ist nicht hinabgestiegen. Er hat Widerstand geleistet in seinem Innern. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Er hat überwunden. In ihm kannst du diese Stärke empfangen, dass du Widerstandskämpfer bist. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Die Frau, die Josef hier anbaggert, sie ist nur ein Werkzeug des Widersachers, der die Pläne Gottes zunichte machen will. Die Pläne Gottes, die viel höher sind als unsere Gedanken. Gott hat einen großartigen, riesigen Rettungsplan vor mit der ganzen, ja, mit den ganzen Völkern drumherum, mit den Ägyptern, mit und natürlich zuallererst auch mit der Familie von Jakob und Josef. Aber darüber hinaus, mit den Ägyptern, mit allen Völkern drumherum. Es kommt eine riesige Hungersnot und er will die ganzen Leute versorgen. Durch wen? Durch Josef. Josef soll der Retter sein, nicht nur für seine Familie, sondern für die ganze Welt. Damals, für die damals bekannte Welt, für den östlichen Mittelmeerraum. Das war sein Plan. Noch mehr, sein Plan ist es, die Familie zu retten und dadurch den großen Rettungsplan Gottes, den er mit Jesus vorhat, der soll auch durch Josef bewerkstelligt werden. Also muss Josef hier Widerstand leisten. Es geht um mehr als nur um diese eine Situation. Der Teufel hat hier mehr vor, als nur eben mal Josef zu einem Seitensprung zu bewegen. Der Teufel greift auch uns an, Geschwister. Wir sind tatsächlich das Licht der Welt. Und wenn dieses Licht, wenn dieses Salz der Erde keine Kraft mehr hat, dann ist es zu nichts mehr nütze, als dass es auf die Straße geworfen wird und zertreten wird. Der Teufel will, dass wir unsere Kraft verlieren. Der Teufel will, dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen. Dass das Licht nicht leuchten kann durch uns hindurch. Der Teufel will nicht, dass der Segen, den wir von Gott empfangen, sich ausbreitet in unsere ganze Nachbarschaft, in unsere auf unsere Arbeitsstelle, in unsere Familien hinein. Das möchte er nicht. Deswegen ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Josef hatte einige Tage, einige Wochen, vielleicht Monate im Haus Potiphas gedient, bis dieser Tag kam, dieser böse Tag. Vorher lief alles gut. Es gelang ihm alles. Er wurde von seinem Chef gelobt. Er hat ihm alles noch mehr anvertraut. Boah, es lief glatt. Und dann kam plötzlich der böse Tag der Anfechtung, der böse Tag der Versuchung. Und auf diesen Tag kommt's an, sagt Gott. Deswegen bereite dich auf diesen Tag vor. Glaube nicht, dass dieser Tag nicht kommt. Das ist etwas, was der Teufel dir einreden will. Es läuft doch alles super. Das wird auch immer so laufen. Bleib mal ganz locker und bleib mal ganz entspannt. Nein, der böse Tag kommt. Bereite dich vor. Rüste dich. An diesem Tag musst du widerstehen können. Da darfst du nicht einfach umkippen, sondern da musst du Widerstand leisten können. Eva dachte, sie könnte Widerstand leisten. Sie hat es versucht, aber ihr Widerstand war doch ziemlich kläglich gegen die Schlange. Gott will aber, dass wir stehen bleiben, so wie Jesus stehen geblieben ist. Und deswegen werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Lass dich ausrüsten von Gott für den Kampf, in dem du stehst. Damit, und das ist Gottes Ziel, er möchte, dass du widerstehst und dass du stehen bleiben kannst. Jakobus 4, Vers 7. Eine großartige Verheißung. Und wir dürfen den zweiten Teil des Verses nicht ohne den ersten Teil lesen. Unterwerft euch nun Gott. Ordnet euch Gott unter. Widersteht aber dem Teufel. Es sind diese beiden Seiten. Unser Fleisch widersteht Gott und unterwirft sich dem Teufel. Aber wir haben einen lebendigen Geist und der Heilige Geist lebt in uns. Und dieser Geist widersteht dem Teufel, aber er unterwirft sich, er ordnet sich Gott unter. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wenn ihr wirklich widersteht und stehen bleibt, so wird der Teufel fliehen. Er wird sein Ziel nicht erreichen. Er wird am Ende den Schwanz einziehen und abhauen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das spricht hier wieder um von diesem gemeinsamen Gehen. Gott ist mit dir. Bist du mit Gott? Wenn du mit Gott bist, dann ist Gott mit dir. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Lass uns so ein reines Herz bekommen wie Josef, der sagt, wie könnte ich ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Das passt gar nicht in mein ganzes Denken rein. Das ist mir völlig fern. Ich kann das gar nicht tun. Lass uns solche geschärften Gewissen haben, die alles daran setzen, die Gemeinschaft mit Gott nicht zu verlieren. Und dann widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. 1. Petrus 5, Vers 9 steht Ähnliches. Auch Petrus ruft uns auf, dem Teufel Widerstand zu leisten. Da steht in Vers 8, seid nüchtern, also mach dir nichts vor, lass dich nicht einlullen, seid nüchtern, seid wachsam, passt auf, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Petrus sagt das hier zu Geschwistern, zu Menschen, die gläubig sind. Der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Er ist ein brüllender Löwe. Und er will Christen Angst einjagen. Er will Christen klein machen. Das ist euer Widersacher. Der Teufel ist euer Widersacher. Seid wachsam. In dieser Zeit heute, Geschwister, ihr wisst ja gut Bescheid, ne? In unserer Gesellschaft wird darüber gelacht, der Teufel, ja, den Teufel gibt's doch gar nicht. Vergiss es, dunkle Mächte, Dämonen, gibt's alles nicht. Gibt's alles nicht. Ja, wir können schöne Geschichten machen. Wir können uns doch irgendwie tolle Geschichten ausdenken mit dem Teufel. Hier und da, mit Dämonen, haha, ist ja alles nicht wahr, ist ja alles nicht wirklich, ist ja alles nicht echt. Das Wort Gottes sagt uns ganz klar, euer Widersacher ist der Teufel. Und er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Du hast einen Feind. Und diesen Feind, den sollst du nicht lieben, dem sollst du widerstehen. Hier steht es, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Wie widerstehe ich dem Teufel? Nicht, indem ich in eigener Stärke irgendwelche Methoden anwende, indem ich irgendwie versuche, mich aufzuplustern und zu sagen, Teufel, hau ab, bin stärker als du. Nein, im Glauben, im Vertrauen auf Jesus Christus, der der Sieger ist, der den Teufel überwunden hat. In der Macht seiner Stärke kann ich überwinden. Ich berufe mich auf Jesus Christus. Ich rufe ihn an, wenn ich mich in diesem Kampf befinde, rufe ich ihn an. Im Glauben heißt im Vertrauen auf Gottes Kraft und Gottes Stärke, nicht auf meine eigene Stärke. Wenn ich auf meine eigene Stärke baue, dann wird's mir so ergehen wie Eva. Sie hat mit dem Teufel argumentiert aus ihrer eigenen Kraft heraus und ist unterlegen gewesen. Nur mit Jesus kannst du den Teufel überwinden. Nur mit Jesus kannst du ihm Widerstand leisten. Ohne ihn geht's nicht. Aber mit ihm, in seinem Namen, in seiner Kraft, kannst du den Dämonen gebieten und sie müssen weichen. Kannst du dem Teufel Einhalt gebieten, kannst du ihm Widerstand leisten und er wird fliehen. Probier das aus. Nimm das Wort Gottes in die Hand und kämpfe gegen den Teufel, wenn er dich anmacht. In welcher Form auch immer. Sei es in dieser Form dieser Chefinsgattin, Chefsgattin. Oder sei es in welcher Form auch immer, wo der Teufel an deine Tür klopft und dich versuchen will, dich trennen will von deinem Vater im Himmel. Leiste Widerstand. Halt ihm das Wort Gottes entgegen. Lass dich nicht trennen von Gott, von deinem Vater. Und hier steht, dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Diese Versuchungen, diese Prüfungen, das sind Leiden. Und wir werden auch sehen, bei Josef ist es auch so, es kommen Leiden in sein Leben durch diesen Widerstand. Es ist nicht so, dass dann alles Paletti ist. Wenn der Teufel flieht, heißt das nicht, dass ich dann als der siegreiche Held dastehe. Nein, es kommen Leiden. Deswegen musst du standhaft bleiben. Der Teufel versucht dich nun nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal. So geht es eben auch hier in der Geschichte in 1. Mose 39 weiter. Da steht nämlich dann, und es geschah, Vers 10 von Kapitel 39, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, Tag für Tag, also es gab eine Zeit, wo er täglich tatsächlich damit konfrontiert war, hörte er nicht auf sie. Also der stete Tropfen höhlt den Stein, das war bei ihm nicht so. Das prallte alles bei ihm ab. Er hat sich hart gemacht gegen diese Versuchung. Sein Widerstand war stark. Hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Das ist das, was Paulus meint in 1. Korinther 6, Vers 18, wenn er sagt, flieht die Unzucht, flieht. Nimm die Beine in die Hand und lauf. Flieh. Lass dich nicht erwischen sozusagen. Lass dich nicht, na, und wenn er tatsächlich deine Klamotten gegriffen hat, dann reiß dich los. Reiß dich los. Uns wird an mehreren Stellen gesagt, dass wir fliehen sollen. 2. Timotheus 2, Vers 22, könnt ihr euch auch nochmal aufschreiben. 2. Timotheus 2, 22 sagt Paulus zu Timotheus, flieh. Die jugendlichen Begierden aber fliehe. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Lieben, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die jugendlichen Begierden aber fliehe. Lauf davor weg. Mach die Biege. In Sprüche haben wir gelesen, komm ihrer Haustür nicht nahe. Flirte nicht damit. Bewege dich nicht so am Abgrund entlang. Ja, so weit kann ich doch noch gehen, oder? So weit kann ich doch auch noch gehen. Und so weit kann ich auch noch gehen. Und dann stürzt du ab. Josef flieht. Das ist eine Aktivität von meiner Seite. Ich fliehe dieser Sache. Ich fliehe dieser Begierden. Ich lasse es nicht zu, dass diese Begierden mein Leben bestimmen und mein Leben zerstören. Ich lasse es nicht zu, dass Gottes Plan mit meinem Leben zerstört wird. Ich lasse es nicht zu, dass Gottes gutes Kind in den Abgrund gezerrt wird. Ich lasse es nicht zu, wie wir letztes Mal gelesen haben, dass die Glieder Christi zu Gliedern einer Hure werden. Ich lasse es nicht zu. Ich laufe weg. Ich fliehe davor. Widerstand leisten heißt manchmal auch fliehen, einfach weglaufen. So, jetzt gehen wir hier nochmal zu Ende. Es geschah, als sie sah, dass er sein Gewand in ihre Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses und sagte zu ihnen, seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, aber ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh und lief hinaus. Und sie ließ sein Gewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Da redete sie zu ihm mit denselben Worten, der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh hinaus. Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan. Da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Der Herr aber war mit Josef. Wunderbar, wie sich hier das Ende des Kapitels wieder in den Anfang fügt. Dass Gott mit Josef ist, verändert sich hier nicht. Obwohl Josef hier großes Unrecht erleidet, Durch eine furchtbare Lüge kommt er ins Gefängnis. Er kann sich nicht dagegen wehren. Er ist machtlos, er ist ja ein rechtloser Sklave. Er hat keine Rechte. Aber Gott ist mit ihm. Er lässt ihn nicht los. Er bleibt bei ihm. Warum? Weil Josef bei ihm geblieben ist. Und Gott bleibt bei ihm, geht mit ihm und lässt es ihm jetzt auch im Gefängnis gelingen. Josef lässt sich davon nicht abbringen, von seiner Haltung. Egal wo ich bin, ob ich jetzt im Herrscherhaus diene oder ob ich im Gefängnis bin, ich diene den Menschen aus der Liebe, die Gott mir gegeben hat. Und ich bin ein Licht und ein Zeugnis für meinen Herrn. Hier steht es. Der Herr war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Egal wo du bist, kannst du Licht und Salz für den Herrn sein, wenn du mit ihm gehst, wenn du an ihm dran bist, wenn du seine Weisung ernst nimmst in deinem Leben, wenn du ihm die oberste Priorität in deinem Leben gibst, dann gelingt dir dein Leben, dann gelingt es nämlich, dann wird Gottes Plan in deinem Leben gelingen. Und dann wird ein Segen durch dich hindurchfließen zu den Menschen um dich herum. Egal wo du bist, wenn es dir gut geht oder wenn du leidest, du wirst erleben, dass Menschen das sehr schätzen, deinen Dienst, das, was Gott dir gegeben hat, was du weitergibst, Menschen werden das sehr schätzen, andere wiederum werden es nicht schätzen. Du wirst auch deine Leiden haben, aber lass dich davon nicht beirren, lass dich nicht davon durcheinander bringen, bleib einfach dem Herrn treu. Denn er ist dir treu. Er ist mit dir, egal wo du bist. Und er lässt es dir gelingen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du überwunden hast am Kreuz von Golgatha für uns. Und dass wir jetzt ja dich empfangen dürfen, dich haben in uns, deinen Geist in uns, durch den wir überwinden können. Der Geist, der stärker ist als der Geist in dieser Welt. Danke, Herr, dass du uns zu Überwindern machen willst. Du willst, dass wir stehen und stehen bleiben, dass wir dein Wort in uns haben, dass wir stark sind und den Bösen überwinden, Herr. So bete ich für uns alle, dass wir wirklich solche Überwinder sind, so wie Josef, dass wir ja lernen, diese totale Konsequenz zu haben in unserem Leben. Dass wir lernen, so zu kämpfen, wie Josef gekämpft hat, geistlich zu kämpfen. Dass wir lernen, Widerstand zu leisten gegen den Bösen. Dass wir lernen, auch zu fliehen, wo die Situation brenzlig wird. Lehre du uns das, Heiliger Geist. Und danke, Herr, für deine Gnade, in der wir stehen, für den Bund, den du mit uns geschlossen hast, dass du mit uns bist. Durch dein Blut, was du für uns vergossen hast, durch deinen Leib, den du für uns gegeben hast. Wir danken dir dafür, für diesen Bund, den du mit uns geschlossen hast, diesen Treuebund. Und ja, Herr, wir wollen dieses Mal nehmen und auch selbst unsere Treue zu dir bekennen. Und uns von deinem Geist neu füllen lassen, dass wir, ja, dir auch treu bleiben. Danke, Herr, dafür. Amen.